entscheide nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal!
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, die November-Ausgabe. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Ja, ich habe heute Feiertag.
Ich hatte gestern Feiertag.
Ich weiß.
Ja, ist lustig, dass du die November-Ausgabe sagst. Wir haben ja uns ein bisschen Zeit gelassen.
Stimmt, es ist ja heute erst November. Ja, ich dachte übrigens auch, aber so viel Zeit war es gar nicht. Also wir sind gar nicht wirklich krass im Verzug, aber mir kommt es auch schon ewig vor.
Ja, weil wir ja auch bald quasi dann schon wieder
aufnehmen. Richtig, in...
Geht Schlag auf
in
Schlag.
Zwei Wochen? Zwei Wochen. Ja, mhm. Ja, das wird gut. Da haben wir vielleicht auch die eine oder andere Überraschung im Petto, aber da müssen wir noch ein bisschen gucken.
Müssen wir mit der Lupe noch mal ins Archiv gehen.
Ja, haben mich die, wie sagen die Kommentatoren immer, da haben sie im Archiv mal ganz tief gegraben.
Ja.
Ja, hast du was vorbereitet? Es ist die 19. Ausgabe, falls ich es nicht gesagt habe.
Nee, hast du nicht.
Die Zeit verrinnt aber auch.
Ja, ich habe was vorbereitet. Drei Sachen. Einmal eine Rückschau zu letzter Sendung.
Eine Rückschau, okay.
Ja, und uns, beziehungsweise mich, haben zwei Hörer erreicht, die uns auf gewisse Unschärfen, beziehungsweise mich auf gewisse Unschärfen hingewiesen haben.
Unschärfen?
Also ich möchte mich nochmal herzlich bei den 96ern unter unseren Hörern entschuldigen. Dieter Schatzschneider ist natürlich nur Scout und kein Vizepräsident. Da wurde ich nochmal explizit darauf hingewiesen.
Ist auch richtig so.
Ne, danke, Niklas. Und ja, über dich hat uns ja was erreicht, nochmal mit der Konferenz in Bayern 1. Mit der Thematik, ob da auch ganze, also dass da auch ganze Spiele kommen würden.
Richtig, richtig. Kannst du vielleicht nochmal kurz rekapitulieren, was wir gesagt haben und was daran falsch war? Wir haben, glaube ich, gesagt, es gibt halt nur noch diese Konferenz. Und dann wurden wir darauf hingewiesen, dass es ja durchaus auch noch auf manchen Sendern offensichtlich mehr als nur die Konferenz gibt, sondern auch komplette Spiele?
Genau, ich habe mich da mal schlau gemacht. Das ist so, die 18.30 Uhr Spiele samstags und ab und an auch die Freitagsabendspiele, die kommen nicht ganz, aber schon so, dass die da dann für längere Passagen ins Stadion gehen. Und weil es logischerweise dann immer nur ein Spiel gibt, nicht in diesem Konferenzmodus.
Okay.
Die sind dann immer mal so 2-3 Minuten am Stück da, machen dann wieder ein bisschen Musik, ein bisschen Werbung und gehen dann immer mal in die Spiele rein. Das gibt's unter anderem auch bei Bayern Live. Jetzt zum Beispiel dann nächste Woche Samstag beim Topspiel Dortmund gegen Bayern.
Okay.
Ist das zum Beispiel mitgeplant. Aber es ist nicht so, dass da ein ganzes Spiel am Stück kommentiert wird.
Ja, das wäre auch, dürfen die wahrscheinlich auch gar nicht.
Nee, ist wahrscheinlich, also wenn, zu teuer für die.
Ja, also da auch hier, hast du Latein gehabt? Was heißt, also mea culpa ist ja für mich, was heißt dann für alle, für uns? Unser culpa.
Ich bin kein Lateiner.
Ja. Ist ja Dortmunder.
Richtig.
Ja, also
ja, und
unser
dann,
Kulpa auch an der Stelle.
Genau. Und dann möchte ich noch ein bisschen Werbung machen. Dir hatte ich es ja gestern, glaube ich, schon geschickt. Eigentlich für das TV-Ereignis des Jahres.
Unfassbar.
Man muss es, glaube ich, so nennen. Auf bild.de kommt die erste deutsche Fußball-Soap. Fragt man sich jetzt natürlich, wen konnte man dafür gewinnen?
Da fragt sich da ganz, ganz vieles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist wirklich, erzähl.
Also ich mache selten Werbung für die Bild-Zeitung. Ich war wirklich versucht, mir so ein Bild-Plus-Account zu holen, muss ich ehrlich zugeben. Also
wofür, wenn ich
die
da
La Soggas.
Ja.
Die La Soggas. Eine Soap über Pierre-Michel Lasogga, Mama Lasogga und den Rest der Lasogga.
Und den Rest. Aber es war auch der Titel schon, die Lasoggas, eine schrecklich verrückte Familie. Oder also auch dieses,
ja, ganz so,
schlimm
ja.
auch. Ja, wie gesagt, ich habe mir den Trailer natürlich sofort angeguckt. Und also ich hoffe natürlich, ich werde es mir natürlich auch noch angucken, ich hoffe, dass der Trailer nicht wie üblich bei Kinofilmen schon irgendwie alle guten Szenen verrät, aber ich kann schon mal so viel... Hast du den Trailer gesehen? Also es wird ja auch zum Glück, und da wird Bild natürlich seiner absolut investigativen Rolle auch mehr als gerecht, er wird natürlich angesprochen auf das Foto.
Ja.
Und an der Stelle wollen wir nicht spoilern.
Nee, das ist, jeder weiß ja, welches Foto gemeint
also
ist.
Also das Foto mit Mama Kerstin Lasogga, die ja auch gleichzeitig seine Beraterin ist, verschmiert mit Öl und Ruß und Pierre Michel mit freiem Oberkörper und sie lasziv an ihm lehnend und die Hand auf seinem nackten Bauch. Oh Gott, mir wird schlecht. Ja, also das Foto.
Und mein Lieblingszitat aus dem Trailer, ganz klar von Mama Lasogga, auf die Frage, ob sie eine gute Beraterin wäre und glaubt, dass sie ernst genommen wird von den Vereinsoberen, hat sie gesagt, ja klar, sonst hätte Pierre nicht so einen sehr guten Vertrag. So.
Oder hat sie recht?
Hat sie recht.
Also, ja, wir können nicht mal sagen, ob es eine Empfehlung ist, aber wir können zumindest die Empfehlung geben, dass jeder sich mal selber überlegt, ob das was für ihn wäre. Aber ob es tatsächlich inhaltlich dann was hergibt, da können wir noch nichts Genaues sagen. Vielleicht können wir das
vielleicht beim nächsten Mal,
vielleicht können wir das dann da an der Stelle nachreichen.
Ja, ist was wirklich das erste Mal, dass ich mir echt so überlegt habe, so ein Bild-Plus-Account zu holen. Einfach so wie so ein Autounfall, weißt du? Also man will nicht hingucken, aber irgendwie.
Ich frage mich halt wirklich, was ihn geritten hat. Also, dass die das macht oder die Familie da irgendwie. Also, es wundert mich jetzt nicht, aber dass der. Ja, gut, die hat den ja wahrscheinlich vor dem Griff. Es ist ja unfassbar, ja, wirklich unfassbar. Also es ist ja auch nicht mal so, dass es jetzt ein ehemals aktiver Fußballer ist, sondern er ist einfach immer noch aktiv. Und wie alt ist er? 26?
Ja, Mitte 20.
Also unglaublich. Und der will ja irgendwie noch so halbwegs was erreichen in seinem Leben. Aber das verfolgt ihn ja bis ans Lebensende.
Ich war wirklich schockiert. Ich mache Bild online auf. Und dann
ist noch schockierter als sonst.
Ja, noch schockierter als sonst. Ich meine, man erwartet ja halt schon eigentlich nichts von der Seite. Und dann oben gleich dieses große Banner mit der ganzen Sippschaft. Ja, bin ich ja fassungslos.
Ja, also Glückwunsch an die Bild, großer Coup. Viel, viel bessere kannst du da, glaube ich, nicht kriegen.
Nee, das.
Und ich bin mir halt sicher, dass es.
Die Effenbergs.
Die Effenbergs, weil da kannst du auch über das Bild bzw. die Bilder sprechen, nämlich immer auf dem Oktoberfest, wo sie sich beinahe auffressen. Aber ich stelle mir das echt so vor, das muss ja irgend so eine kranke Schnapsidee gewesen sein, dass den Redakteuren so im Suff irgendwie, wir könnten ja mal hier Doku-Soap mit Lasogga, so, da wäre witzig, ja, witzig. Und irgendwann am nächsten Tag, ja, eigentlich können wir es ja mal probieren. Die sind ja so doof und machen da mit.
Ja, und dann kurz mal drei, ist die Kerstin.
Nein, die 10.
In der Bild-Sportredaktion.
Kurz mal PML 10.
Ja, und dann hatten sie am Rohr und hat sicherlich gleich gesagt, ja klar.
Also, ja, da braucht die nicht zögern. Da geht es auch nicht um Geld. Da.
Nee.
Wobei mich schon mal interessieren würde, was die denen gezahlt haben.
Ja.
Na, Unsummen könnte es ja jetzt auch wieder nicht sein. Ich meine, der Bild geht es, glaube ich, finanziell ganz gut, aber also, ob das jetzt wirklich so... Naja, wir werden sehen. Vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung irgendwann mal.
Ja, von den... Wer könnte sowas noch machen? Also von aktiven Fußballern.
Von aktiven Fußballern. Also du meinst jemand, der halt auch so dieses Potenzial hat, irgendwie so polarisierend und so. Was gibt es denn so für polarisierende Spieler, wo man sich auch wirklich für das Private interessiert? Ich hätte da jemanden.
Ja,
das passt auch zu was ich mitgebracht habe, nämlich ich könnte mir Kevin Pannewitz vorstellen.
Ja.
Der vor gut einer Woche betrunken beim Training erschienen ist. Rückfall. Rückfall.
Daraufhin.
Ja. Tut mir.
Naja, seit Seit sein Schwager Timmy Thiele nicht mehr in Jena spielt, geht es drunter und drüber.
Klar. Tut mir leid, habe wirklich gedacht, dass diesmal, wobei es ist schon wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber schade. Schade, hätte es ihm gegönnt, dass es längerfristig was wird, aber ich glaube, dass ja, so richtig weit hoch geht es dann auch nicht mehr.
Der war ja schon mal in so einer Fernsehsendung, ne?
Ja, das, diese Doku, die wir halt da angeguckt
haben. So einer Doku.
Wir waren auch dabei, Florian Frommlowitz und wer war da noch dabei? Ach hier, Tobi Rau.
Genau.
Der jetzt Lehrer ist, irgendwie in Bielefeld oder so. Und wer war noch dabei? Waren es nicht die drei?
Ich glaube nur die
Florian drei. Florian Frommlowitz. Ja, auf jeden Fall Kevin Panewitz betrunken beim Training, dann suspendiert. Ja, wer könnte sonst noch sein? Boah, echt eine gute Frage. Die sind ja heute gar nicht mehr so. Da fehlen ja echte Typen.
Ja, aber ich glaube, das wäre auch so um die Leute. Also ich könnte mir zum Beispiel deinen persönlichen Helden KS32 jederzeit bei sowas
aufbauen. Ja. Wobei, da muss ich ja sagen, wäre natürlich jetzt auch eher eine tragische Doku, so, weil da läuft es ja auch gar nicht momentan. Also weder bei Bielefeld noch bei KS. Und man kann es natürlich jetzt auch in Zusammenhang setzen, aber so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber
das könnte ich mir auch vorstellen, ne? Brudi,
unnormal.
Brudi, unnormal beleidigt.
Könnte gut sein. Dann müsste er auch seine ganzen Instagram-Bilder, die er immer postet von seinem Essen, müsste er auch nicht mehr machen, weil das würde man dann alles direkt sehen. Könnte auch erklären, Nüsse sind gut für Muskeln, ne? Ja.
Ja, und vielleicht würde dann auch der Fitness.
Muss ich dich enttäuschen?
Der allseits berühmte.
Ja, ich muss dich, glaube ich, da enttäuschen und ein bisschen einbremsen. So sehr, so charmant ich die Idee finde, aber ich habe die starke Befürchtung, dass KS32 nicht mehr, ich wiederhole nicht mehr, bei Die Methode Fernandes Fitness betreibt.
Deswegen läuft es auch nicht.
Also Fogi geht immer noch hin. Und Florian Hartherz auch. Und nochmal ein, zwei aus der Mannschaft, aber KS32 geht nicht mehr hin. Hat aber dafür jetzt einen neuen Spielerberater, glaube ich. Also da sieht man auch, wo die Prioritäten liegen.
Ja, aber
zu Recht.
Ja, die Methode hat ihn natürlich hochgebracht.
Die Methode Fernandes schießt Tore. Das wissen wir alle. Ja, hast du noch was? Ich habe noch was. Und zwar einfach nur so eine kurze Frage am Rand. Ich habe einen schönen Artikel gelesen. Und zwar, kannst du dir vorstellen, wer denn der Lothar Matthäus von Liechtenstein ist? Selbst ernannt.
Nee, ich weiß
nicht. Mario Frick. Das war. Sagen wir vor 10, 12, 15 Jahren, war das so der Fußballer in Liechtenstein, der tatsächlich auch in Italien in der Serie A gespielt hat und der in der Schweiz bei wirklich guten Vereinen gespielt hat. Und der dann, glaube ich, auch bis über 40 noch in der Nationalmannschaft gespielt hat. Stürmer war das, glaube ich. Der hat sich selber als der Lothar, oder einst als der Lothar Matthäus von Liechtenstein bezeichnet, was ich sehr, sehr, ein sehr schönes Bild fand.
Ja, weil hat der auch nur 18-Jährige geheiratet? Oder?
Nee, also ich glaube, da geht es eher um das Sportliche. Der kam jetzt wieder in den Fokus, weil er den FC Vaduz übernommen hat. Und ist damit, man mag es kaum glauben, ich glaube seit 1989, der erste liechtensteinische Trainer des FC Vaduz. Also Da lernt man auch was im Gegenpressing-Podcast. Ja, der erste liechtensteinische Trainer oder Liechtensteiner Trainer, glaube ich eher. Ja, soviel zum Fußball aus Liechtenstein. Und weil ich ja auch wegen meines Wohnorts immer ein kleines Auge auf die Schweiz habe, ist mir da nämlich aufgefallen, das ist jetzt auch der nächste Punkt, den ich mitgebracht habe, vorab, dass extrem viele Trainer, die in der Schweizer Super League momentan beschäftigt sind, einen Bundesliga-Bezug haben, beziehungsweise hatten. Zum Beispiel Marcel Koller, der jetzt Basel trainiert. Der Sportsfreund Ludovic Manier trainiert den FC Zürich. René Weiler, vormals in Nürnberg, trainiert den FC Luzern. Thorsten Todofink trainiert die Grasshoppers aus Zürich.
Ah, da frage ich mich immer, was den Fink reitet. Jetzt hat er doch schon wieder nur Wintersportkommentatoren.
Tja,
wie in
ich glaube, das
Österreich.
braucht er. Er braucht es. Und dann haben wir noch Murat Yakin, der unseren Schweizer Lieblingsverein, den FC Sion, trainiert.
Ja.
Und man munkelt, ich habe auch schon gelesen, da gab es auch schon den einen oder anderen Zusammenprall mit dem wahrscheinlich besten Präsidenten der Welt, Christian Konstantin.
Ja, da muss man sagen, hat Jacking ihn bestimmt
Aber
provoziert, also
er ist schon
Konstantin.
seit über einem Monat im Amt. Also da, es läuft.
Bald
Ja,
Rekordtreffer.
und der Vorgänger von von Marcel Koller beim FC Basel war Raphael Wicki.
Das wusste ich ja.
Und dann kommt noch dazu, dass wir beim FC Basel den Sportchef Marco Streller haben, dass wir bei den Young Boys Bern den Sportchef Christoph Spicher haben und dass wir beim FC St. Gallen den Sportchef Alain Sutter haben. Also es ist wirklich alle mit Bundesliga-Erfahrung.
Stimmt. Der deutsche Fußball wird überall, genau wie in
Und Alain
Australien.
Sutter, der hat tatsächlich auch schon so seine Spuren in St. Gallen hinterlassen. Da war am Anfang, kam der und hat irgendwie die ganze Führungsetage total umgekrempelt und kam so mit total so Esoterik-Methoden. Und dann mussten die Spieler auch Yoga machen und alles Mögliche. Und das wurde am Anfang total belächelt. Aber es scheint Erfolg zu haben. Die sind, glaube ich, ganz gut dabei.
Dabei Jürgen Klinsmann,
Ja,
prospektiv.
den führt er tatsächlich als Beispiel an. So mit der Aussage auch so, ja, es war ja nicht alles schlecht unter Jürgen. Auch wenn er ja nicht mehr da war, aber naja. Wollen wir anfangen?
Ja,
Der
gerne.
Kultspieler.
Nachdem wir uns ja dann geeinigt hatten, endlich wer was machen muss, ne?
Ja,
Eine
das
schwerere
war wirklich eine
Geburt.
schwere Geburt.
Ja, Kultspieler habe ich mitgebracht. Der Vorletzte für Team Gegenpressing. Ja, geboren am 15.04.72 in Unna, also
Der Geburtsstadt von
ähnlich
Erik
wie Jörg
Zabel.
Dahlmann, richtig, ähnlich wie Jörg Dahlmann, ein Junge des Ruhrpotts. Ja. 1,78 groß und von der Position her offensiver Flügelspieler, Schrägstrich Stürmer, so in der Kante zu verordnen. Heute hast du echt eine Chance, ihn zu erraten, glaube ich.
Ich hab schon tatsächlich die Idee, aber
Weil so viel ist es nicht zu ihm. Und spätestens beim vorletzten Punkt errätst du ihn. Ich ihn nenne, bin mir sicher. Seine Station. Ist groß geworden beim Königsborner SV. Wo sonst?
ja, ist er.
Ruhrpott?
Erste Anlaufstation, Talentschmiede.
Immer. Richtig. Und ist danach weiter zu Wattenscheid 09. Hat da erste Spuren hinterlassen, 56 Spiele und 15 Tore in der zweiten und ersten Liga, gar nicht so schlecht. Und ist danach zu einer der beiden Stationen, mit dem man ihn eigentlich so am meisten in Verbindung
Ist
bringt,
er
von,
Linksfuß?
ja, das ist eine gute Frage, ja, ich glaube schon. Von 96 bis 99 ist er nach Bielefeld gegangen. Quasi der Vorbote von Keanu Schnabel.
Ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Also den hatte ich im Kopf. Aber mach
Ja.
mal weiter. Ich
Ja, in Bielefeld dann 3 Jahre, 97 Spiele, 22 Tore, um danach zum BVB zu
Okay,
gehen.
er ist es nicht.
Von 99 bis 2004 beim BVB gespielt. 84 Spiele, 17 Tore. Um dann nochmal von 2004 bis 2005 in der Bundesliga für Hertha zu spielen. 23 Spiele, 4 Tore. Und hat dann seine Karriere 2005 bis 2006 bei den Sportfreunden in Siegen ausklingen lassen. Und hat dann nach der Saison eben seine Karriere beendet, weil er längere Zeit keinen neuen Verein gefunden hat und es dann beendet hat. 99 hat er auch ein Spiel für die A2-Nationalmannschaft gemacht. Also auch international seine Sporen verdient. Und heute ist der unter anderem im Winter Kellner in einem österreichischen Skigebiet auf so einer Skihütte. Und hat gesagt, er macht das nicht wegen Geld, sondern weil er das voll schön findet.
Klar, da wird
im Winter Ski. Ja, und wohnt sonst das Jahr über in Düsseldorf. Und sonst das typische Programm, Fußballschule, spielt für die BVB-Traditionself.
Also du hast jetzt im Prinzip auch schon verraten, was er heute macht.
Genau, weil ich mir den einen Punkt noch aufheben wollte, ist aber jetzt letztes Mal
so. Jetzt lass mich kurz mal überlegen, bevor du den entscheidenden Punkt verrätst, lass mich überlegen. Also, Bielefeld zu Dortmund. So viele kann es ja nicht gegeben haben. Also ich dachte tatsächlich am Anfang kurz an Jörg Böhme, aber als dann natürlich BVB und nicht Schalke kam, war es dann relativ klar. Und auch als du schon gezögert hast, als ich gefragt habe, ob er Linksfuß ist, da, also ich hätte dir schon zugetraut, dass du im Schlaf, wenn man dich morgens um 3 weckt, sagen kannst, dass Jörg Böhme Linksfuß ist.
Klar, weil er ja auch alles dann mit dem Außenriss geschossen so hat, wenn es nicht anders ging.
Wenn es nicht anders ging, ja. Oder halt immer. Also das war quasi der deutsche Karesma. So. Jetzt von Bielefeld zu Dortmund. Da dachte ich kurz an Giovanni Federico. War der aber überhaupt bei Bielefeld?
Mhm. Der kam aus Bochum.
Bochum, richtig.
Oder ist dann nach Bochum oder so. Also, das war die Verbindung.
Und KSC, ja. Von Bielefeld zu Dortmund. Von Bielefeld zu Dortmund. Ich überlege jetzt, was für... Es war ja schon relativ spät in den 90ern, oder? Wann ist er zu euch? 99? Mhm.
99.
Ich überlege gerade, was für Spieler aus Bielefeld, die gut waren. Also, welche Spieler in den 90ern waren in Bielefeld denn gut? Das war Ansgar Brinkmann. Das war Dimitrios Gramotzis.
Und Artur Wichniarek.
Aber da wird es halt. Wobei Artur Wichniarek würde dann mit Hertha wieder passen.
Ja,
aber der war ja nicht bei euch.
Eher nur ein Stürmer. Ja, genau. Nee, und ist ja auch eher nur ein Stürmer.
Und David Odonko ist es ja auch nicht.
Nee, der ist es auch nicht.
Und der war ja auch nicht bei Bielefeld. Ah, ich weiß es. Ich hab's. Jo, ich hab's. Und er ist tatsächlich Linksfuß.
Bitte?
Wie bitte?
Ja.
Achso, Darren Buckley.
Nee.
Oh. Ah, der war nicht bei Hertha. Aber der war auch in Bielefeld und bei euch.
Richtig. Ja.
Okay. Dann brauche ich den Tipp.
Gut. Er hat einen ganz besonderen Spitznamen bekommen, weil seine jüngere Schwester seinen richtigen Vornamen lange Zeit, oder halt als sie klein war, nicht aussprechen konnte. Sein richtiger Vorname ist Giuseppe. Aber
Billy.
Bekannt ist er eigentlich. Na also.
Billy Rayner. Ja.
Billy Rayner.
Den hatte ich auch schon mal auf dem Zettel. Ich weiß aber nicht, für wen ich den dann sausen lassen habe. Deswegen hätte ich es eigentlich wissen können.
Ich habe heute, beziehungsweise gestern, ich hatte 2, 3 andere noch, die ich gern gemacht hätte. Kann ich ja jetzt sagen. Ich bin ja nicht nochmal dran. Ich habe überlegt, noch Harald Spöll zu machen.
Boah, da wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen.
Ja, weil mit dem kann man auch nicht so gut arbeiten, weil der ja quasi nur in Hamburg gespielt hat.
Ja, das 100 Jahre. Das Schwierige bei den Kultspielern ist immer, dass man die, wie soll ich sagen, also es gibt viele, die man gerne machen würde, aber und die man auch kennt, so vom Namen und alles, aber es ist immer dann nochmal was anderes, tatsächlich so mit gewissen Anhaltspunkten zu arbeiten und die dann, dass man die erkennt auch. Also zum Beispiel bei Armin Störzenhofegger, den kennt jeder, aber ich außer Nürnberg könnte ich dir jetzt halt nicht sagen, was der so gemacht hat.
Ne, das wird schwierig, ja. Ja, Peter Winhoff hatte ich noch auf dem Zettel, ist aber ähnlich wie Harald Spörl, der hat ja auch nur in Kreisbach gespielt. Außerdem braucht man noch ein bisschen Tempo auf der
Seite. Ja, richtig, richtig. Das ist gut. Billy Rayner, der wetzt da entlang. Ja, aber Bielefeld, mit Bielefeld hätte ich ihn ehrlich gesagt gar nicht so direkt verbunden. Mit Hertha dann schon noch, dass er da war. Und wie lange war er dann? Ein Jahr nur.
Ein Jahr.
Ja, das hätte ich auch gedacht, dass es länger wäre. Aber gut.
Ja, der war ja bei uns dann schon auch längere Zeit immer mal wieder verletzt.
Ja.
Der war bei uns quasi 5 Jahre und hat halt nur 84 Spiele gemacht. Ne?
Pfeife.
Nicht. Ja. Pfui. Aber deutscher Meister.
2002, stimmt. Everton.
Ja.
Everton. Was macht der denn eigentlich?
Schön. Und ich finde das so. Everton, das ist eine gute Frage. Der hat jetzt, wer hatte denn jetzt hier mal wieder so ein cooles Abschiedsspiel? Der hat doch mitgekriegt.
Beide.
Richtig, beide.
Habe ich es mit dir? Nee, mit wem hatte ich es davon? Dass Tinga da dabei war? War der dabei?
Ja, Tinga habe ich damals als DD sein Abschiedsspiel hatte. Da war ich in Dortmund. Da hat er auch mitgespielt. Der ist noch relativ fit.
Ist ja auch der Cousin von Ronaldinho. Oder? Cousin oder Buddy?
Buddy, glaube ich.
Ja, Tinga, ja, da bleiben nur No-Look-Pässe übrig bei mir.
Ja, Tinga ist halt so ein Typ, jetzt um Traditionsmaße zu sprechen, wie Chiquinho. Der würde da halt noch alles kaputt spielen, einfach weil er halt noch fit ist. Also 100-mal fitter als halt alle, die da rumlaufen.
Als der fette Marx zum Beispiel.
Ja.
Gut, Billy Rayner und arbeitet jetzt freiwillig auf einer Alm.
Ja, im Winter immer, wenn Skisaison.
Ja, klar.
Und hat gesagt, nee, mach ich nicht wegen Geld. Mach ich, weil ich voll schön mit Menschen in Kontakt bin.
Und weil ich halt ballern kann auf Kosten des Hauses.
Ja, garantiert. War jetzt übrigens dieses Jahr, weil wir es eben auch hatten mit den Bielefeldern, ist Ernst Middendorf 60 geworden. Der Bielefelder Jahrhunderttrainer. Habe ich zufällig gelesen, als ich
Middendorf war das
über Billy Rayner recherchiert.
Middendorf war doch der auch mal besoffen einen Unfall gebaut hat oder so. Oder Fahrerflucht oder sowas. Oder ich weiß nicht.
Ja, irgendwie
war doch der,
so,
oder? Ja. Der so mit Ansgar Brinkmann um die Wette gesoffen hat. Oder verwechsel ich den jetzt?
Und Bielefelder Jahrhunderttrainer. Ja. Halt, klar.
Der Einzige, der mal was gerissen hat.
Ja.
Außer, ja. Falko Götz. Der war nicht bei Bielefeld. Oder doch? Nee, Hertha auf jeden Fall.
Nee,
der trainiert ja auch irgendeinen so Regionalligisten. Ich glaube, so einen ambitionierten Regionalligisten trainiert er. Ich weiß aber gar nicht, was.
Ja. Also der hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er noch Nordhausen hat der mal trainiert. Die wollen ja ewig schon hoch. Und der war jetzt zumindest mal im Gespräch bei Viktoria Berlin. Da sind doch jetzt auch so Chinesen eingestiegen.
Ja, das kann sein. Ah, das kann sein. Ah, irgendwo.
Und wollen die hochbringen. Und ich meine, dass er da im Gespräch war, weil der ja auch Berliner ist.
Wow, ich habe dir jetzt gegoogelt. Es gibt ein Bild. Wow. Mit Schnauzbart und Matte. Ja, leck mich am Arsch. Ja, leck mich am Arsch. Den erkennst du halt nicht. Der sieht aus, als wäre er an Fasching verkleidet. Ja, überragend. Überragend. Das wusste ich nicht, dass der da so...
Musst du auf unsere Facebook-Seite dann stellen.
Ja, leck. Ach, der hat bei Hertha am Schluss auch noch gekickt. Wusste ich auch nicht. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, gut, dass ihr das jetzt alle nicht sehen könnt. Ich werde es auf unseren sozialen Kanälen posten. Weiß aber trotzdem jetzt immer noch nicht, wo er Trainer ist. Keine Ahnung. Irgendwo. Ja, es ist irgend so ein ambitionierter. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Ich kann es nicht ergoogeln. Ich bin zu doof zu googeln. Saarbrücken war er mal.
Ja, das weiß ich. Aber da ist jetzt ja Dirk Lottner.
Flucht in den Westen. Mit Mielkes Flugzeug reizte Götz in Richtung Freiheit. Naja, das ist es nicht. Und er durfte sich auch zum deutschen WM aus bei NTV äußern.
Er ist wahrscheinlich der NTV-WM-Experte.
2016 war er kurz mal beim FSV Frankfurt. Und seine Frau heißt Rita. Grüße.
Ja, herzliche Grüße. Ja. Hört sicherlich zu.
Ich denke, das war es aber jetzt von Falko Götz. Ja, die steile These. Die hast natürlich auch du dabei, wie besprochen.
Natürlich, klar, wusste ich sofort. Ja, meine steile These ist, Amateurstadien löst der Amateurfußball jetzt so die Bundesliga als neues Massenphänomen ab oder so. Ich bin drauf gekommen, auf zwei Arten. Zum einen war ich vor 2 Wochen endlich mal wieder beim Amateurfußball.
Hab's gesehen, hast mir stolz die Aufstellung gepostet.
Tigrinho, also Wahnsinn, Wahnsinnskicker, muss man sagen.
Wie hieß der Hauptsponsor, der jetzt die Aufstellung präsentiert hat?
Die Aufstellung, das war natürlich der örtliche Metallbauunternehmer.
Ja, oder so ein Rohrfreiunternehmen oder irgend sowas.
Ja, irgendwas Bauliches. Und das war jetzt so überragend. Wir kamen hin und dann gab es halt einen normalen Eintrittspreis und einen rabattierten. Und dann hat unser Freund Niklas natürlich seinen Studiausweis hingelegt. Und dann meinte der Typ, der halt den Eintritt kassiert hat, der, was denn, Soziologie im 28. Semester oder was?
Und das sagt dich falsch.
Und dann hat er uns die Aufstellung in die Hand gedrückt und wir da mal überflogen und gleich natürlich scoutartig rausgesucht, wer der Man of the Match wird. Also
geil wäre natürlich auch gewesen, wenn der am Einlass gesagt hätte, ja komm, wenn du Student bist, dann gehe ich gleich als Frau umsonst rein, ich lass dich rein.
Und dann kam hochprofessionell die Mannschaftsaufstellung
vom
Stadionsprecher, klar. Und dann liest er halt die Nummer 26 oder so vor. So ein typisch spanisch-portugiesischer Name, so 8 Namen aneinandergereiht. Und dann so, ja, genannt Tigrinho. Und wir so, was? Wir sind angeguckt, haben wir es gerade richtig verstanden? Und alle, die Zuschauer, die Heimfans, immer so, ja, Tigrinho, super. Die Mitspieler, so alle, ja, komm, Tigrinho, spiel ab und so. Der, tatsächlich wird der so genannt. Also,
ja, ist ja auch gut.
Halt in der
Szene.
Landesliga oder so halt, ne? Also, sensationell. Und da habe ich hier richtig Bock bekommen auf Amateurfußball.
Und was ist jetzt deine steile These? Die ist ja gar nicht so steil, oder?
Naja, das, da komme ich gleich zu, wie ich es untermauere. Ich möchte noch kurz den anderen Punkt. Du weißt ja, ich bin seit längerer Zeit Freund einer Facebook-Seite. Fuppes muss dreckig bleiben.
Ja.
Und
das wäre eine steile These. Das wäre eine steile These.
Ein sehr ambitionierter Herr besucht da eigentlich so gut wie jedes Wochenende Spiele, hauptsächlich in Deutschland, aber er war auch schon in der Schweiz, in Liechtenstein, ich meine auch in Polen.
War auch beim Lothar Matthäus aus Liechtenstein?
Nee, das ist ja kein Amateurfußball.
Naja gut, die einen sagen so, die anderen sagen so.
ist zu modern. Besuchte halt Amateurstadien und schreibt dann so schöne Berichte darüber, macht Fotos, manchmal ist auch gar kein Spiel. Da läuft er dann nur durchs Stadion und macht Fotos. Manchmal, wenn es passt, guckt er sich noch ein Spiel mit an. Und richtig, richtig gut. Also über das ganze Bundesgebiet hauptsächlich. Und dann habe ich mich mal so gefragt, also man sieht ja im Moment in Deutschland, manche Vereine, auch in der ersten oder zweiten Liga, haben ja echt Probleme, ihre Stadien voll zu kriegen. Also wenn man jetzt mal Mainz guckt, das ist ja im Prinzip nur voll, wenn Dortmund oder Bayern
gestern Abend bei RB Leipzig gegen Hoffenheim war im Prinzip der komplette Oberrang voll. DFB-Pokal, ja, zweite Runde.
Ich habe es gelesen, irgendwas 22.000 oder so.
Ja, aber beschämend, aber ist auch nichts Neues.
Sandhausen, Heidenheim, alles. Und dann habe ich mal geschaut.
Sandhausen, Heidenheim, den Jörg Dahlmann, halte ich fest, als den Klassiko der zweiten Liga bezeichnet hat. Wobei, also, dafür muss man ihn eigentlich schon wieder mögen. Also es ist schon...
Ich will echt nicht wissen, was der nimmt vorm Spiel, um sich das schön zu reden. Also,
ja, sorry, ich musste dich da noch...
Und dann habe ich mal geschaut in die Regional- und in die Oberligen und die haben in den letzten 4 Jahren, wenn man es kompakt betrachtet, ihren Zuschauerschnitt um ein Drittel gesteigert. Insgesamt. Und wenn man guckt, zum Beispiel Chemie Leipzig, als die sind abgestiegen vor der Saison aus der Regionalliga in die Oberliga, die haben immerhin einen Schnitt von 2.500 Zuschauern pro Heimspiel. Mhm. Was ich für die Oberliga schon nicht so schlecht finde.
Wahrscheinlich kein repräsentatives Beispiel, aber auf jeden Fall sehr viel.
Ja, aber man muss ja mal schauen, in der Oberliga oder auch, wenn man sich die Regionalliga Bayern zum Beispiel anguckt, da hat man ja viel auch so einfach Dorfvereine,
total, ja,
die ja deinen Zuschauerschnitt auch massiv runterziehen, selbst wenn du immer einen guten hast. Ne? Also wenn jetzt, das weiß ich, als 60 da letztes Jahr noch gespielt habe und dann kam Pippensried oder so zu Gast, ne, oder was da alles so rumspielt, die ziehen ja deinen Zuschauerschnitt zwangsläufig runter, weil die mit 3 Leuten kommen. Und das hat man in der Oberliga, in der Nordost-Oberliga Süd ist das, hat man ja auch, da hat man ja auch viel so Käfervereine.
Ja, klar.
Und da finde ich 2500 schon ganz, ganz ordentlich. Und da wollte ich dich mal fragen, was sind denn deine 3 Lieblingsamateurstadien oder Sportplätze, wo du schon warst?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde kurz eine Gegenfrage stellen, die mir vorhin schon gleich gekommen ist. Bis wohin reicht denn für dich Amateurfußball? Weil ich finde zum Beispiel, du hast jetzt vorhin gesagt, Landesliga warst du. Das finde ich schon fast wieder zu hoch.
Ja, Amateurfußball ist für mich eigentlich alles zumindest mal ab Oberliga abwärts. Mhm. Also bei Regionalliga kann man sich schon streiten, weil es da auch, ja, zumindest wenn du im oberen Drittel mitspielen willst, fast egal in welcher Regionalliga, musst du schon mehr oder weniger professionelle Strukturen haben.
Also ich finde halt,
also wenn es jetzt
ja,
so
anguckt, ich finde schon halt,
so Chemnitz,
ja, ich finde so, schon, dass die Oberliga ja stellenweise schon extrem professionalisiert ist, also für ihre Verhältnisse. Da geht es jetzt weniger um die Gelder, die da an die Spieler gezahlt werden, aber so das Ganze im Rahmen der Möglichkeiten, die man da hat, auch finanziell, ist schon sehr, sehr professionalisiert. Von daher ist es, das ist für mich eigentlich dann gar nicht mehr so richtiger Amateurfußball.
Ja, da bei Oberliga kann man sich noch streiten, aber zumindest dann ab Landesliga abwärts auf jeden Fall.
Ja, auch da, also ich weiß, wo du hin willst damit, und ich, als du gesagt hast, dass du in die Richtung bei der steilen These gehen willst, habe ich mir auch mal so meine Gedanken gemacht, und mir ist auch in letzter Zeit, was letzter Zeit schon länger eigentlich irgendwie, finde ich es schwierig, also ich bin grundsätzlich bei dir zu sagen, ja, Amateurfußball, echter Fußball und so, aber mittlerweile sehe ich das nur noch deutlich eingeschränkt so. Das ist zum Teil aus dem raus, was ich dir gerade gesagt habe, also dass ich finde, ich kenne es von meinem alten Verein früher schon, also schon vor 10 Jahren haben die waren die in der Landesliga, und das war mega professionalisiert, und das ist überhaupt nicht, also Landesliga ist überhaupt nicht kicken und Bier trinken, ja, das ist schon, da will jeder irgendwie so ein möchtiger Bundesliga-Abziehbild sein. Das ist für mich irgendwie schon gar nicht mehr echter Amateurfußball, auch selbst bei uns jetzt, also ich kicke ja selber wieder aktiv, wie du weißt, und ich bin in der alleruntersten Liga. Das ist klar, das ist noch wirklich reiner Amateurfußball, schon allein wegen den Leistungen. Aber bei uns ist es schon so, dass teilweise eine oder zwei Ligen höher da schon total professionalisiert, also professionalisiert immer in Anführungszeichen, aber da wird dann irgendwie 2 bis 3 Mal die Woche trainiert, da werden hier Übungen gemacht, da geht keiner vorm Spiel saufen, da geht auch keiner nach dem Spiel saufen, sondern das ist halt wirklich von der Einstellung der Leute und in Kombination mit dem, was der Verein immer will, fängt es schon relativ weit unten mittlerweile an, und deswegen ist für mich so dieser Amateurfußball-Traum oder diese Amateurfußball-Romantik, die gibt's für mich eigentlich kaum noch.
Das finde ich ganz witzig, dass du das in der Landesliga schon so siehst, weil die Landesligisten, die ich so näher kenne, also es sind gerade halt die bei mir aus der Heimat, wo Leute spielen, gegen die ich früher selber gespielt habe und die man halt noch so kennt oder so, da ist das halt selbst auf Landesliga-Niveau das komplette Gegenteil. Also klar.
Deswegen reißt ja auch Hessen nichts. Also deswegen reißen hessische Vereine nichts. Da brauchen wir
ja, muss man wahrscheinlich auch in der Landesliga. Da reicht wahrscheinlich nicht, sich halt freitagsabends mal 1,5 Stunden die Bälle um die Ohren zu schießen. Aber die gehen zum Beispiel immer nach dem Spiel noch feiern. Egal wie
es
ausgegangen ist. Und teilweise auch vorm Spiel und so. Also da ist es wirklich noch so, wie man sich das vorstellen kann, nur mit einmal Training oder vielleicht auch zweimal Training mehr als jetzt vielleicht in der Kreisliga oder so.
Nee, also das ist bei uns irgendwie gefühlt anders. Ich kann es aber auch nicht sagen, woher das kommt. Also das ist ja.
Ja, es kommt wahrscheinlich dadurch, dass halt dadurch, dass es so viel Fußballvereine gibt, und wenn du halt ein gewisses Niveau erreichen willst, dann musst du das halt in Anführungsstrichen professioneller machen und dir vielleicht dann halt auch mal 1-2 Leute holen, die für die Klasse vielleicht so gut sind.
Ja, ich verurteile das auch nicht. Also das ist, ich stelle das nur fest, so wie ich das wahrnehme, und deswegen ist es für mich da echt schwieriger, so eine Amateurromantik aufrechtzuerhalten, auch für mich selber. Aber um auf deine Frage eigentlich zu antworten, welche Amateurstadien ich denn gut finde, ist echt schwierig. Ich war noch nicht in so vielen. Also was ich sehr cool finde, also ich gehe sehr, sehr gern mittlerweile, ich muss sagen, ich gehe mittlerweile gerne, mache ich so ein bisschen Möchtegern Groundhopping, also wenn ich irgendwie im Urlaub bin oder so, dass ich eigentlich immer in das lokale Stadion gehe. Aber ja, also mache ich fast gerne, als zu Spielen zu gehen momentan. Und da ist es dann halt dem Zufall geschuldet, ob das jetzt schön oder nicht schön ist. Bist du eigentlich noch da?
Ja, ja,
und jetzt war ich zuletzt, war ich im Urlaub in Südtirol auf Zwischenstation, und da war ich im Stadion des FC Südtirol in Bozen. Das sind jetzt keine Amateure, die spielen Serie C in Italien. Aber das ist ein sehr, 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 sehr schönes Stadion. Also so eine kleine, schnuckelige Tribüne mit einer Gegengerade, auch überdacht mit so einem Wellendach. Schön im Graben unten schon überall sprießt Unkraut, und die Stufenbemalung ist auch schon von vor einigen Jahren. Mit einer Laufbahn drumherum und Blick auf die Dolomiten, Entschuldigung. Und eine riesig große Fassade außen. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Dürften aber auch maximal, weiß ich, 1000 Leute reinpassen, gefühlt. Also jetzt auch nicht groß. Und ansonsten, also Amateurstadion kann ich dir eigentlich gar nicht so sagen. Kann ich dir eigentlich gar nicht sagen, ne.
Aber was macht denn für dich so den Reiz von so einem schönen Stadion aus? Also wann würdest du so ein Stadion als für dich schön, atmosphärisch so definieren?
Ich glaube, zum einen die Lage des Stadions dann eben so Sachen wie schöne Tribüne, alte Tribüne, so die Gesamtkomposition, nenne ich es mal.
Ja. Und der Bierpreis.
Wobei, wie gesagt, ich sehe die Stadien meistens immer nur leer, beziehungsweise nicht bei Spielen, weil ich ja selber noch aktiv bin und deswegen auch keine oder wenig Chancen habe, zu anderen Spielen zu gehen. Aber zum Beispiel unser eigenes Stadion, in dem wir im Sommer jetzt leider gar nicht mehr spielen, ist ziemlich cool, aber eigentlich nur für uns selber, weil wir nach dem Spiel einfach, also das liegt direkt am Rhein, und wir, also der Rhein, der dann auch ein paar hundert Meter weiter in den Bodensee übergeht, und da können wir halt dann, wenn wir Heimspiel haben, gehen wir halt danach dort duschen. Also wir springen halt einfach danach bei der Hitze noch schnell rein und gehen danach duschen. Das ist eigentlich ganz geil. Aber für uns halt.
Ja, hört sich gut an. Ich sag dir mal meine drei, beziehungsweise ich habe vier, und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du eins von den vier nicht genannt
hast. Ja, gut, der Helmut Schön Sportpark. Der Helmut Schön Sportpark in Wiesbaden. So. Ja, da ist aber das Stadion auch wesentlich professioneller als der Verein. Nur der SVW.
Was?
Nur der SVW, Entschuldigung.
Was?
Nur der SVW.
Also das glaube ich nicht. Ja, also Helmut Schön Sportpark, klar. Dann war ich schon mal auf dem alten Biberer Berg in Offenbach, bevor umgebaut wurde. Und das ist halt eigentlich ganz geil.
Das ist auch kein Amateurstadion.
Ja, der alte war ganz zum Schluss aber auch nicht zwingend viel besser als ein Amateurstadion.
Ja, gut, also, aber es geht ja darum, welche Mannschaft drin spielt. So ist ja beim Helmut Schön Sportpark auch.
Ja, gut, Offenbach spielt Regionalliga. Im Moment auch eher so semi-erfolgreich. Irgendwo im Mittelfeld. Dann das alte Aue-Stadion in Kassel. Klar. HSV.
Ist in Kassel.
Nordhessische Liebe. Und natürlich der Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig läuft.
Ja, da habe ich jetzt auch wieder gesehen im DFB-Pokal jetzt vorgestern oder so. Ne, vorgestern glaube ich, ja. Als ich die Zusammenfassung gesehen habe, ist schon geil da, glaube ich. Also schon gut. So das Drumherum vielleicht nicht so, aber...
Ja, aber Leutsch geht. Also ich würde nicht zu Lok gehen. Das ist, glaube ich, deutlich schlimmer, aber Leutsch geht. Anreise ist ein bisschen nervig, aber sonst...
Warst du beim Spiel?
Ja, vor...
Also ich weiß noch die Gelegenheit, wann ihr dort wart, aber ich wusste nicht, ob da ein Spiel war oder nicht.
Ja, wir waren bei einem Spiel... Letzte Saison haben sie Regionalliga gespielt, da nicht in der Aufstiegssaison waren wir da, als sie aus der Oberliga aufgestiegen sind, gegen auch irgend so einen Dorfverein. Ja, 1-0 gewonnen.
Donaustadion in Ulm ist ganz schön.
Ja, da war ich leider noch nicht.
Ganz schön, ja. Ja, also wie gesagt, für mich ist das Thema Amateurfußball mittlerweile echt, bin ich so zwiegespalten. Also, um mal auf deine steile These nochmal einzugehen, die du ja am Anfang aufgeworfen hast, dass der den Profifußball ablösen wird vom Interesse her, so habe ich das verstanden, oder? War ja die These?
Ja.
Die ist natürlich sehr steil im Sinne von der Erfüllbarkeit. Das glaube ich tatsächlich nicht, glaubst du, glaube ich auch nicht. Aber ja, es ist, also das mit den Zuschauerzahlen finde ich tatsächlich interessant, dass die steigen, weil das ja so eine der ganz, ganz großen Befürchtungen war vor einigen Jahren, als dann der Profifußballspielplan immer weiter umgestaltet wurde. Und dann auch wieder die heilige Regel, nämlich Sonntagmittag 15 Uhr, 15.30 Uhr sind keine Profispiele, dass die nicht mehr gegolten hat. Da haben sich ja viele Sorgen gemacht. Und das ist ja dann offensichtlich, gut, ich weiß jetzt nicht, wer da immer Sonntag spielt, aber vielleicht gilt es auch eher für die ganz unteren Klassen dann.
Ja, auch viele Oberliga- und manche Regionalligaspiele spielen ja auch bewusst sonntags. Und ich glaube einfach, ein Grund dafür ist, weil ja auch diese andere ungeschriebene Regel diesmal gab, dass sonntags keine Spiele mehr mit mehr als 300 Kilometer Entfernung sind. Die gilt ja auch nicht mehr. Jetzt kannst du ja sonntags auch als Bayern in Bremen spielen, das juckt ja keinen mehr. Und dass viele halt dann einfach auch sagen, uns ist der Weg zu weit sonntags, wir haben keinen Bock, uns permanent montags Urlaub zu nehmen, nur für den Fußball.
Ja gut, aber auf den unteren Ligen ist es natürlich von der Entfernung her auch nicht so.
Nee, deswegen ja. Und wollen aber vielleicht trotzdem Fußball live gucken. Ah, dann gehen wir hier zum Dorfverein im nächsten Dorf. Die spielen vielleicht Landesliga oder so. Das kann man sich dann auch mal angucken. Anstatt dann halt mit unserem Verein jetzt nach Bremen zu fahren oder so.
Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, zu unseren Spielen kommen maximal 5 Zuschauer und da mache ich schon auch die Bundesliga dafür verantwortlich.
Nur die Bundesliga.
Weil, also es überschneidet sich zwar nicht mit unserem Spielplan, aber es ist auch sonntags und ich finde das eine Frechheit, dass sonntags Profifußball jetzt auch schon stattfindet, weil deshalb kommen zu uns viel weniger Zuschauer, habe ich einen deutlichen Einbruch gemerkt. Ja, in den vergangenen Saisons waren wir immer so bei mindestens 6-7 Leuten. Jetzt sind wir auf 5. Das merkst du natürlich in der Kasse, obwohl wir natürlich auch keinen Eintritt verlangen. Ja, also es ist... Ja,
weißt du, da verlangt ihr schon keinen Eintritt.
Und dann kommt trotzdem keiner.
Ja.
Danke, Uli Hoeneß.
Ja. Artikel 1.
Was ist Artikel 1?
Artikel 1 Grundgesetz. Sorry, jetzt Hoeneß.
Ach so, ja.
Sind noch große Verbrechen.
Gut, aber wenn wir natürlich auf dem Platz stehen und so einen Dreck spielen, ja, dann, und wir ja quasi allein dafür verantwortlich sind, dass wir jedes Spiel verlieren, dann brauchen wir uns auch nicht wundern.
Für eure Scheißstimmung seid ihr doch für verantwortlich.
Ja, wobei, ja doch, kann man so sagen. Wir tun wenig dafür, dass, also wir fucken jetzt kein Feuerwerk auf dem Platz ab.
Nee, nur daneben.
Die 5, die machen aber richtig Alarm. Wobei da, also von den fünf sind oft dann halt auch so zwei Spieler von der ersten Mannschaft.
Und die anderen drei sind Freundinnen von Spielern?
Ja.
So wie es im Jugendbereich so der Klassiker?
Witzigerweise, nicht mal die kommen. Aber ich hab zwei tolle Geschichten, die fallen mir jetzt gerade spontan ein. Das ist wirklich Classic Amateurfußball. Haben sich genauso zugetragen am vergangenen Wochenende. Ich nenne keine Namen. Und zwar hat unser Trainer wir haben am Sonntagmorgen gespielt und unser Trainer hat am Samstagabend eine WhatsApp bekommen von einem Spieler. Ein Spieler, der, ja, also ist kein Stammspieler, der ist auch nicht regelmäßig dabei aus Zeitgründen und es war auch irgendwie klar, dass er auf jeden Fall morgen irgendwie nicht durchspielen wird, also er wird nicht 90 Minuten spielen. Dann hat er unserem Trainer eine WhatsApp geschrieben mit der Bitte, dass ob er denn morgen bitte in der zweiten Halbzeit spielen könnte, also wenn es darum geht, ob er eine Halbzeit nur spielt, ob er bitte in der zweiten Halbzeit spielen könnte, weil da wäre seine Freundin da und es wäre dann blöd, wenn die umsonst kommen würde.
Und hat der Trainer den Wunsch erfüllt?
Der Trainer wollte den Wunsch oder hat den Wunsch, glaube ich, sogar erfüllt, aber die Freundin war nicht da.
Ja, das ist ja dann auch.
Aber das fand ich geil. Also wie kannst du, also dem Trainer zu schreiben, Trainer, ich morgen eine Halbzeit, bitte die zweite, weil da ist meine Freundin da. Fand ich sehr schön. Und die zweite Begebenheit hat sich dann kurz, also eine Stunde später ungefähr zugetragen, als wiederum den Trainer eine WhatsApp erreicht hat von einem anderen Spieler, der ihn gebeten hat, mit den Worten, wie er das formuliert, er hat jetzt ein neues Handy und er kommt aber noch nicht hundertprozentig damit klar. Deswegen traut er dem Wecker auch noch nicht ganz. Ob denn der Trainer ihn bitte morgen um 8:45 einfach mal kurz anrufen könnte und wenn nicht, dann schnell schreiben. Und jetzt pass auf, es ging noch weiter. Wir haben einen gutmütigen Trainer, sagt er, klar, mach ich. Ruf dir am nächsten Morgen an und rate mal, wer nicht ins Telefon gegangen ist.
Ja, gut, vielleicht wusste er nicht, wie abnehmen.
Ja, also.
So ist ein neues Handy.
Also, Hintergrund war der, dass am Vorabend, also am Samstagabend, hat ein Spieler der ersten Mannschaft eine Hausparty veranstaltet, auf dem natürlich auch alle, oder WG-Party, auf denen alle eingeladen waren. Und der besagte Spieler war natürlich auch dort. Und genau, hat dann am nächsten Morgen aber nicht abgenommen, kam aber irgendwie noch pünktlich zum Treffpunkt und hat dann aber, dann saß in der Kabine wie ein Häufchen Elend, hat aber noch gesagt, er hat sich extra zurückgehalten, also ihm geht's gut, hat dann aber doch freiwillig irgendwann auf den Einsatz verzichten wollen, weil er gesagt hat, ja, also muss jetzt nicht sein. Ja.
Das sind Geschichten, die schreibt nur der
Fußball. Ist Kreisliga C.
Ja.
Das war schön. Es war geballt. Also so an einem schön, Abend war wunderschön. Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Amateurfußball den Profifußball ablösen wird, aber ich muss auch sagen, also gerade so bei den richtigen unteren Ligen, da glaube ich nicht, dass sich das auf Dauer durchsetzen wird, dass da jetzt mehr Leute kommen, weil auch einfach der Fußball zu schlecht ist. Also es ist halt einfach, macht ja auch keinen Spaß zuzugucken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sich tatsächlich in der Mitte vielleicht irgendwo einpendelt. Also, dass man wirklich sagt, ich fahre jetzt mal nach Watzeborn, hau mir da drei halbe rein und fahre dann im Auto zurück. Weil das eben der Verein ist, der einzige Verein so in der Umgebung, der so ein bisschen höherklassiger spielt, so Landesliga, Verbandsliga, sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es darauf rausläuft.
Wie soll dann sonst so nach Hause kommen, wenn nicht mit dem Auto?
Also. Ja, ein paar Kilometer.
Und deswegen hat er ja beim SVW dann auch erstmal eine Cola getrunken.
Eine, zum Runterkommen.
Ja.
Bevor er sich weitere fünf halbe bestellt hat. Ja, also wie gesagt, da könnte ich mir vorstellen, dass es da einen Zulauf gibt. Also es wird das nicht ersetzen, so den Profifußball von den Zuschauern. Es wird, also ich, dieses berühmte Rad, das immer schneller gedreht wird, so Kommerz und Profifußball, das wird weitergehen. Es wird immer Leute geben, glaube ich, die ins in Profifußballstadien gehen werden. Es wird es immer geben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Zulauf in diesen mittleren Ligen, dass der steigt. Also so, ja, sage ich mal, Verbandsliga abwärts, Verbandsliga, Landesliga, Bezirksliga. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da der Zulauf ein bisschen steigt.
Ja, das glaube ich auch. Die Frage ist ja so vor dem Hintergrund, deswegen ich es ein bisschen aufgebaut habe. Man sieht es ja auch in England zum Beispiel. Da kann sich halt ein großer Teil der Leute halt auch einfach nicht mehr leisten, zum Profifußball zu gehen. Also zumindest Premier League nicht und Championship auch nicht. Und die suchen sich ja dann noch zwangsläufig
Ja,
Alternativen.
aber das Ding ist ja, das ist ja ein,
Nee.
also am Ende drehen ja gerade die Leute, also ich will ihnen keinen Vorwurf machen, um Gottes Willen, aber glaube, dass die Leute, die dann eben wenn wirklich viele zum Amateurfußball gehen, dann drehen die das Rad halt genauso schnell wieder, also schieben das Rad halt unten an, weil es ist ja so, die unterklassigen Vereine, die sind ja notorisch klamm, die haben ja keine Kohle, nie. Und wenn die natürlich merken, hier kommen statt 20 auf einmal weiß ich, 300 Zuschauer, dann überlegst du dir natürlich, ob du den Eintritt bei einem Euro lässt oder ob du auf einmal 5 verlangst. Also übertrieben formuliert. Weil die natürlich auch gucken müssen, wo die bleiben. Und wenn ich sehe, wie auch in anderen Sportarten teilweise richtig saftige Eintrittspreise verlangt werden, weil sie es auch teilweise müssen, weil die Professionalisierung in den Sportarten, nicht nur im Fußball so, die geht ja immer weiter runter. Also beim Fußball sind wir jetzt drei Ligen, die, naja, zumindest nominell professionell sind. Das dauert nicht mehr lang, dann wird die vierte auch professionell. Sind ja teilweise eigentlich schon halb professionelle Ligen. Und dann geht es immer weiter runter und du schiebst die Welle immer weiter runter und da wird sich das zwangsläufig äußern, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass es dann schnell dazu kommt, dass du dir in der
Kann sein,
Bezirksliga
ja.
den Eintritt nicht mehr leisten kannst. Aber ich glaube, diese 2, 3 Euro, die du heute zahlst, dass die dann halt auch schnell mal bei 5, 6, 7 Euro sind. Und damit dreht sich das Rad ja dann da auch wieder schneller. Und dann überlegst du dir halt.
Dafür hast du dann aber auch in jedem Verein einen
Dafür
Tigrinho.
hast du dir einfach ein Ticket, dann kannst du ja dann leisten. Mit privaten Gönnern noch zusätzlich. Nee, aber was, dann überlegst du dir natürlich auch, mit meinen zwei Kindern, gut, die Kinder müssen wahrscheinlich im Zweifel nichts zahlen, aber wenn ich selber gehe, 7 Euro Eintritt zahle, was du garantiert in der Verbandslandesliga teilweise zahlst, zahlst du 7 Euro, Bier, Bratwurst, da bist du bei 15 Euro. Insgesamt irgendwie.
Ja, das stimmt.
Und
Wobei
dann
ich
ist es halt auch
da.
nur Amateurfußball und dann sagst du, ja, für den Kick insgesamt 15 Euro oder so zu löhnen, puh.
Wobei ich da eine Lanze für den SC Hemmingen-Westerfeld brechen muss. Da hat's Bier nur 2 € gekostet. Kann man nicht
Kann man nicht
meckern.
maulen, ja. Aber wie gesagt, also ich
Nee,
glaube, dass es
nee,
sich,
ja.
ja, dass das so eine negative Begleiterscheinung dann sein könnte.
Ja, das kann sein.
Gut.
Würde ja auch Sinn machen. Gut, dann zum Schwerpunktthema, was, wie ja alle wissen, du mitgebracht
Richtig.
hast.
Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Ich habe dich aber auf jeden Fall gebeten, dass du bitte 5 Fußballer der Geschichte, egal ob jüngere oder ältere Geschichte, mitbringen sollst, mit denen man irgendwas verbindet. Und ich habe auch welche mitgebracht. Und ich würde jetzt am Anfang machen wir ein kleines Spiel. Und zwar, diese 5 Spieler, die nennen wir uns immer abwechselnd ein. Und der andere sagt immer das Erste, was dem zum Spieler einfällt. Ja, also
Okay.
wirklich das Erste, was dir in den Sinn kommt, muss nicht ein Wort sein, aber das Erste, was dir in den Sinn kommt, sofort sagen. So. Ich fange mal an und sage den Namen Rudi Völler.
Haare.
Du?
Maradona.
Koks.
Auch gut.
Zinedine Zidane.
Kopfstoß. Roberto Baggio.
Zöpfchen. Mario Basler.
Direkt verwandelte Ecke. Lars Ricken.
Ja, der Heber. Der Heber. Icke Hessler.
Freistoß. René Higita.
Scorpion Kick. Thomas Strunz.
Was erlauben Struns? Und Ronaldinho.
Freistoß gegen Seaman aus 800 Metern. So, was ich jetzt, das war jetzt sehr random, aber was ich damit zeigen wollte, es ist mir aber so halb gelungen, und zwar ist mein Schwerpunktthema, dass oft von Fußballern nicht die sportlichen Leistungen in Erinnerung bleiben, sondern irgendwie andere Dinge, die meistens auch außerhalb vom Platz passiert sind. Und ich mich frage, warum das so ist. Also zum Beispiel bei Rudi Völler sagst du Haare. Und wir können das jetzt ja nochmal durchgehen, bei denen, die wir genannt haben. Und jetzt versuchen wir, was Sportliches zu finden. Ja? Mhm. Also eine sportliche Leistung, an die man sich erinnert. Rudi Völler.
Ja. Das finde ich bei dem echt schwer, weil das nächste, woran ich dann nachdenke, ist die Sportattacke
genau.
Von dem Holländer.
Oder Waldi.
Ja, oder Weizen, weil die auch schon drei Weizen jetzt drin. Ja, was sportlich ist. Er war ein ganz guter Stürmer halt, ne?
Ja.
Weltmeister.
Ja. Alle auch dabei. Wen hattest du als erstes?
Ja. Maradona.
Ja, gut, da war jetzt natürlich das Solo.
Und da hatte ich mir als, sag mal, Begriff, wofür er steht, hingeschrieben, aber eigentlich Hand Gottes.
Ja. Auch, ja.
So das, was ich so am krassesten mit ihm verbinde. Und das ist
auch
ja
keine Sport.
Zumindest schon mal so.
Aber
es ist zumindest während dem Fußball.
Ja, das ist richtig. Ne? Ja. Zinedine Zidane ist auch so ein Fall. Da, also klar, da wird uns jetzt was, oder fällt dir vielleicht auch was Sportliches ein?
Ja, zum Beispiel das Tor im Champions League-Finale gegen Leverkusen.
Richtig, ja. Oder seinen nach ihm benannten Trick, die Pirouette auf dem Ball, der Zidane-Trick.
Ja. Oder die beiden Tore im WM-Finale. Also bei Zidane finde ich das jetzt nicht so schwer wie bei Rudi Völler zum Beispiel.
Wen hattest du noch?
Roberto Baggio, und da habe ich mir
den
tatsächlich
verschossenen auch Elfmeter. Figur hingeschrieben. Ja, ich habe den verschossenen Elfmeter hätte ich jetzt noch im WM-Finale gegen Brasilien. Aber ansonsten waren wir da vielleicht auch zu jung.
Ja, das stimmt.
Dann hatte ich Mario Basler.
Ja, da war es gegen Freiburg oder so.
Direkte Ecke fand ich interessant. Ich denke bei Mario Basler, jetzt mal vom Rauchen abgesehen, klar, Rauchen ist auch so ein Ding. Ja, aber das ist auch wieder was außerhalb vom Platz. Denke ich an den Hut, den er aufgesetzt hat beim Eckball irgendwann mal.
Naja.
In Kaiserslautern. Und dann natürlich den verwandelten Freischuss im Champions League-Finale 99.
Ja. Den Pizzeria-Besuch.
Auch da, aber wieder was, das nicht mit Fußball zu tun hat. Aber so, ja, so das spielerische Erbe von Mario Basler, weiß ich.
Besteht aus
Standardsituationen, ja. Wen hattest du?
Lars Ricken.
Ja, aber auch da ist es eigentlich Lupfer. Nur der Lupfer. Klar. Gut, aber es war halt immer das ewige Talent.
Ja, das, was mir danach eingefallen wäre, war diese komische Nike-Werbung.
Oh ja,
auf der Südtribüne.
Okay, ja.
Weißt du?
Ja. Aber
das wäre so, und dass er mal eine Band hatte.
Echt? Ja, aber das ist, glaube ich, schon echt BVB-Insider-Wissen. Lars Ricken ist halt so maximal, der war damals, das ist ein bisschen ist es schon so der damalige Götze schon. Weißt du, so total glatt und irgendwie so, ich fand auch irgendwie keine Identifikation. Vielleicht ging es da auch nur mir, weil ich kein BVB-Fan war, aber der war irgendwie so, weiß ich nicht. Mit dem konnte man auch irgendwie nichts anfangen. Da war doch nichts, wo man sich irgendwie dran, wo man greifen konnte. Also, außer dieses Tor.
Nee, stimmt. Das war so der erste Typ so in die Richtung. So wie Götze. Wenn es da schon so richtig Social Media und so gegeben hätte, wäre der da bestimmt auch genauso wild unterwegs garantiert. Wie Götze mit garantiert. Seiner Gang und so. Also das stimmt schon. Das war so der erste, oder vielleicht nicht der erste, aber ähnlich so wie Mehmet Scholl, halt so Teenie.
Ja, genau. Popstar-mäßig.
Mäßig,
ja.
So Bravo Posterboy oder so, weißt du, so Bravo Sport.
Auch mal einen goldenen Otto bekommen.
So in die Richtung. Ja, richtig.
Ja, und dann hatte ich noch Ike Hässler. Gut, da sind es natürlich die Standardsituationen und dass er mal Techniktrainer beim 1. FC Köln war.
Und im Dschungel.
Genau, ich dachte eigentlich, dass du Dschungelcamp sagst, weil das wäre dann auch wieder so ein Ding gewesen, dass man sich halt daran erinnert.
Ja, aber dafür war Ecke ein zu guter Fußballer. Wenn du jetzt Eike Immel genommen hättest oder so, wäre ich garantiert halt irgendwie Dschungelcamp halt.
Ja, ist aber auch ein gutes Beispiel. Das sind so, vielleicht geht das schon in die Richtung. Also die Frage, die sich natürlich anschließt, ist, warum ist es so?
Ja.
Und die will ich jetzt von dir beantwortet haben.
Ah, okay. Das ist eine gute Frage. Bei manchen, also wie jetzt vielleicht zum Beispiel Rudi Völler oder Eike Immel ist vielleicht das noch bessere Beispiel, die haben wir, also Völler halt schon noch, aber Immel, den habe ich gar nicht so bewusst spielen sehen mal.
Ja gut, dann suchen wir einen von unserer Generation. Also mein Ansatzpunkt war auch, dass es ganz extrem ist bei den, ich sag mal, schon überdurchschnittlich guten Fußballern, aber nicht überragend. Mhm. Und Völler ist so, glaube ich, von den Leistungen und vom ganzen Standing würde ich den schon eher zum überragend setzen, Eike Immel halt nicht.
Ja. Ja.
Aber was heute, keine Ahnung, oder in der Zeit von uns so, keine Ahnung, so ein Christian Ziege zum Beispiel. Ist jetzt auch, der tingelt jetzt durch Thailand oder sowas.
Zu dem fällt mir gar nichts ein.
Außer Akne.
Ja.
Und crazy Frisuren ab und zu. Oder Steffen Freund.
Da wäre mir auch zuerst was nicht Fußballmäßiges eingefallen.
Dass er nämlich besoffen im Teletubbies-Kostüm beim Dart rumhängt.
Richtig. Das wird tatsächlich das Erste. Ja.
Und bei Christian Ziege wären es die Frisuren gewesen. Und keine Ahnung, das waren jetzt keine schlechten Fußballer. Also im Gegenteil, das waren überdurchschnittlich gute Bundesligaspieler. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das, also der erste Reflex wäre natürlich, ja, es sind irgendwie, es sind die Medien gewesen, die halt da immer was draus gemacht haben, und weil halt über diese Nicht-Fußball-Geschichten einfach mehr und krasser berichtet wurde, zumindest in der Wahrnehmung, dass es daran liegt, weil, wenn man jetzt mal zum Beispiel Beispiel Steffen Freund nimmt, hatte man den ja nicht so, also wenn man nicht BVB-Fan war zum Beispiel, hatte man den ja einfach nicht auf dem Schirm, wirklich, wie er kickt.
Mhm.
Aber wenn der irgendwie, wenn es einen Skandal gegeben hätte, bei ihm gab es ja, glaube ich, während der aktiven Zeit, ist nicht unbedingt ein Skandal, aber wenn es da irgendwas gegeben hätte, dann hätte es jeder mitbekommen. Ich glaube, früher war das Interesse an clubfremden Spielern einfach nicht so hoch.
Ja, was sicherlich jetzt ja auch dazu kommt durch die ganzen sozialen Medien und Internet und so, ist halt auch eine Sau schneller durchs Dorf getrieben.
Ja, ja, klar, wobei das bei Eike Immel geht halt ins Dschungel.
Ja, aber was mir eben, als wir so die Aufzählung gemacht haben, so ein bisschen aufgefallen ist, und das geht so ein bisschen in deine Richtung, bei den ganz überragenden Leuten ist uns immer sofort auch zumindest was zum Thema Fußball eingefallen, wenn nicht sogar als erstes. Aber vielleicht ist es bei Leuten wie Steffen Freund zum Beispiel, das ist ein ganz gutes, also finde ich ein ganz gutes Beispiel, der hat in seiner Karriere, also sag ich als BVB-Fan, würde mir nicht eine überragende Aktion von ihm einfallen. Das war ein wichtiger Spieler für die Mannschaft. Ne? Ist viel gelaufen, halt als defensiver Mittelfeldspieler alles richtig gemacht. Aber ich wüsste nicht, dass der mal ein spektakuläres Tor geschossen hat oder so, hätte ich nicht auf dem Schirm. Und vielleicht ist es dann, wenn der halt jetzt einmal mit dem Teletubby-Kostüm bei Sport 1 bei der Dart-WM steht,
dann hast du das erste Mal was. Dann hast du das erste Mal was ja, du mit ihm verbindest. Ja, das kann schon sein.
Genau. Und halt so, deswegen hätte ich so keine Spielszene, wo ich jetzt sage, ach, das war jetzt so Steffen Freunds großer Moment. Bei Ronaldinho zum Beispiel, ne, wir hatten oder sie dann, oder so halt ganz anders. Die können 20 Skandale haben, aber dir fallen trotzdem noch 4, 5 richtig krasse Aktionen ein, die in irgendeinem Spiel.
Aber auch nicht als erstes unbedingt. Also bei Ronaldinho gibt es ja sonst, glaube ich, keine so Eskapaden, aber bei Zidane zum Beispiel.
Doch, gerade eine ganz aktuelle.
Ronaldinho?
Der hat, wie übrigens auch Rivaldo und Cafu zum Beispiel und Neymar, relativ aktiv Wahlkampf für den, der jetzt in Brasilien zum Präsidenten gewählt
dieser
wurde.
Dieser Rechte da.
Der hier mit den Aussagen gegen Schwule und die Militärdiktatur so glorifiziert und so. Die haben richtig aktiv Wahlkampf gemacht und ich meine sogar, dass Ronaldinho zumindest überlegt hat, ob er es dann gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, auch für, glaube ich, das Parlament im Bundesstaat Sao Paulo oder so für die Partei zu kandidieren.
Verwechselst du das gerade mit Romário? Weil der ist ziemlich aktiv in der Politik.
Nee, das Ronaldinho und ich habe es jetzt neulich gestern oder vorgestern erst gelesen. Neymar hat Werbung für den gemacht, Cafu, dann so ein paar Beachvolleyballer, was ja in Brasilien relativ
gut ist. Relativ viele siehst du, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht Sportstar mitbekommen.
Aber trotzdem, selbst wenn er jetzt sagen würde, ich hasse Schwule oder so, was ja auch ein großer Skandal dann sicherlich wäre und man mitkriegen würde, würden einem trotzdem noch irgendwie 3 geile Tore von ihm einfallen.
Ja, ja.
Wenn nicht als erstes, dann zumindest relativ schnell halt. Und das halt bei so Leuten wie Steffen Freund, man muss auch ehrlicherweise sagen, bei Lars Ricken, was außer dem Lupfer fällt einem sportlich zu Lars Ricken?
Ja, aber das ist wiederum, glaube ich, jetzt auch ein gutes Beispiel für einen weiteren Ansatzpunkt, den ich habe. Weil im Endeffekt muss man ja sagen, wenn dann, also es würde ja bedeuten, dass wenn ein Spieler sportlich in Erinnerung bleiben will, dann muss er sich im Prinzip nach der Karriere weitestgehend von der Öffentlichkeit zurückziehen, weil sonst wird immer das, was du zuletzt getan hast, bleibt bei den Leuten dann in Erinnerung.
Ja,
weil, soweit würde ich meine, Lars Ricken ist ja zwar auch noch irgendwie im Fußballgeschäft aktiv, aber halt irgendwie voll hinter den Kulissen und so. Was macht der bei euch? Ist er immer noch bei euch?
Der ist
Jugendleiter oder Jugendkoordinator.
Jugendkoordinator,
ja, genau. Aber so, das ist ja nichts, keine wirklich öffentliche Position. Genau, und ich glaube, weil der halt einfach nach der Karriere ist der schon auch abgetaucht, beziehungsweise, also es hat sich halt niemand mehr für ihn auch interessiert und er kam damit offensichtlich auch gut klar. Und deswegen erinnert er sich an seinen Lupfer, an seine einzige große sportliche Aktion. Er hatte immerhin eine, im Unterschied dann zu Steffen Freund wohl. Und deswegen erinnert man sich dann daran. Und ja, insofern hat er das vielleicht auch ganz clever gemacht. Bei allen anderen, die nach dem Fußball, fällt dir ein Beispiel ein von jemand, der nach dem Fußball irgendwie noch andere Dinge in der Öffentlichkeit gemacht hat und trotzdem als Fußballer mit seiner fußballerischen Leistung in Erinnerung geblieben ist, als erstes? Das ist jetzt schwierig, so aus dem Stegreif raus, glaube ich.
Also ich würde das jetzt, wenn man es losgelöst von uns beiden betrachtet, vielleicht noch bei Stefan Effenberg mit Abstrichen sagen, dass so Leute, die jetzt nicht zwingend unsere Generation sind und alles, was der Effenberg sonst so nebenbei noch macht, aber wenn man meinen Vater zum Beispiel als alten Gladbach-Fan fragen würde, was fällt dir zu Stefan Effenberg ein, würde ich meinen, dass da was Sportliches zuerst kommt.
Ja, ja.
Aber das ist so generationenabhängig. Also wenn du jemanden wie uns fragst oder in unserer Generation, da kommen halt auch, was weiß ich, Oktoberfestbilder, das mit seiner Nachbarin da in den USA und so, weißt du, alles, was,
ja,
so,
ja,
was da so halt gelaufen ist.
Ja, ist richtig.
Aber sonst ist es schwierig. Also mir würden genug Beispiele einfallen, die wegen dem ganzen Scheiß, den die nach der Karriere gemacht haben, in Erinnerung geblieben, ja, sind. Aber andersrum, das finde ich ganz schwierig. Ja. Also wenn dann, weil sie im Fußballgeschäft irgendwie geblieben sind, also irgendwie Trainer, Manager, was weiß ich, aber so die typischen Leute, die dann so in den ganzen Fußball-Talkshows und in den ganzen Trash-TV-Formaten rumhängen, da eigentlich keiner von.
Ja, so geht's mir eigentlich auch. Aber gut, dann können wir jetzt an der Stelle den Rat an alle auch überdurchschnittlich begabten Fußballer der Bundesliga geben, die heute noch aktiv sind. Wenn ihr eure Karriere beendet, dann macht einfach nichts in der Öffentlichkeit, wenn ihr weiter als Fußballer wahrgenommen werdet. Und vielleicht solltet ihr noch so ein Lupfertor wie Lars Ricken schießen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein.
Ich meine, die können ja in der Öffentlichkeit ruhig was machen. Sie sollten sich halt nur fernhalten, vielleicht von Bild-Zeitungsredakteuren.
Ja, aber das, ich glaube, das passiert halt einfach nie. Also ich glaube, wenn jemand, also ich sage jetzt nicht unbedingt mit Bild-Zeitung, aber die Gefahr ist doch bei allen Altstars oder Altkickern, wenn die sich dann wirklich auch mal in der Öffentlichkeit zu irgendwelchen Dingen äußern, dass sie dann immer gleich meinen, sie müssen jetzt hier mordsmäßig auf den Putz hauen, gegen irgendjemand austeilen oder sonstige Geschichten aus dem Nähkästchen erzählen, damit sie halt dann irgendwie auch, damit es den Leuten auch gefällt. So ist immer mein Eindruck.
Ja, und das ist ein guter Punkt. Ich habe durch Zufall Ausschnitte von der Pressekonferenz von Markus Weinziel gesehen, als der in Stuttgart vorgestellt worden ist. Und da hat der, weiß nicht, ein paar Tage vorher hat er halt in irgendeiner Sky Sport Talkshow oder so rumgesessen. Ich weiß nicht, beim Montora, irgendeinem von den blöden Formaten da. Und oder bei der Champions League oder so. Und hat sich dann relativ kritisch über Schalke geäußert.
Ja.
Und über Naldo.
Ah, stimmt. Also stimmt.
Gesagt, ja, zu alt und was weiß ich.
Dass man noch eine Mannschaft um so einen alten Spieler drumherum aufbaut.
Genau, irgendwie so. Und dann wurde der auf der Pressekonferenz gefragt, warum er das gesagt hat und ob er das jetzt als Stuttgart-Trainer auch noch so machen würde. Und da hat er relativ ehrlich drauf geantwortet, wie ich fand, und was halt so das Problem so ein bisschen beschreibt. Er hat gesagt, naja, ich sitze da halt als Experte in so einer Talkshow oder in so einem Vorbericht und es ist klar, es geht irgendwie 20 Minuten um Schalke und ich habe mich irgendwie 15 Minuten zurückgehalten, nicht viel gesagt, aber irgendwann wird halt auch erwartet, auch vom Sender, dass ich hier jetzt irgendwas Provokantes vom Stapel lasse, damit die Sendung halt halbwegs interessant wird. Und das so nach dem Motto, also ist schon so, dass man vielleicht nicht um so einen alten Spieler eine Mannschaft bauen sollte, aber ich habe das halt so hart zugespitzt, damit es halt hier irgendwie ja für die Sendung, für das Format irgendwie gut ist. Und das sagt doch halt einfach alles, dass auch von den Medien erwartet wird, dass dann, oder von in dem Fall von Sky, dass dann halt da was rausgehauen wird, womit die dann auch noch irgendwie 2 Stunden Sendezeit bei Sky Sport News
haben. Ja, klar, es ist ja auch so, also bei Sky ist es ja schon auch so, es ist ja kein Zufall, dass bei irgendwie der Samstagabendrunde beim Topspiel oder wie auch immer das jetzt heißt, dass da ein Rainer Kallmund sitzt und der sitzt da nicht, weil er sportlich total kompetent ist und dir irgendwie die Viererkette erklären kann, sondern er sitzt da, weil er immer wieder einen raushaut. Und es war auch kein Zufall, dass er in der Champions League vor einigen Jahren noch, dass immer in der Halbzeit Franz Beckenbauer gesprochen hat, weil klar war, der haut einen raus. Der erklärt jetzt nicht, warum die eine Mannschaft so und so spielt und warum die führt und wie auch immer, sondern der haut einen raus. Und ich meine, in den USA ist es, glaube ich, noch viel krasser sogar. Hab neulich erst gelesen, dass in den USA gerade, also bei allen möglichen Sportarten, bei den großen Sportarten, Basketball, NFL und so weiter, dass da Experten tatsächlich dafür bezahlt werden. Also da geht der Sender hin und sagt, du, wir brauchen jemand, der in regelmäßigen Abständen einen raushaut. Und dann erwarten die auch das und der betreffende Experte, das sind auch meistens irgendwelche Ex-Spieler, die hauen dann halt auch in regelmäßigen Abstand verlässlich einen raus und auch so richtig dumme Sachen halt. Nur damit die Leute sich aufregen können. Die einen sagen, ja, recht hat er, und die anderen sagen halt, hat er sie noch alle. Aber alle werden es beim nächsten Mal gucken, weil sie denken, ja, was haut dann jetzt schon wieder raus? Das Prinzip ist ja total einfach und nicht alt. Aber wie gesagt, in den USA werden die extra wirklich auch offen, mehr oder weniger, dafür bezahlt. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland vielleicht auch schon so ist. Keine Ahnung.
Ja, also so genau hat das Weinziel dann halt nicht gesagt, aber er hat durch die Blume schon gesagt, dass halt von Sky erwartet wird. Also ob er dann bezahlt wird und so, das weiß man ja nicht. Aber dass von Sky erwartet wird, dass da was rausgehauen wird, dass es ne so richtig dann kontrovers wird. Und bei dem, ich meine, Dietmar Hamann sitzt ja mittlerweile sonntags gefühlt 8 Stunden
Gott, am Stück. Gott, du presst einen Hefe nach dem anderen, du.
Ja, und der mit seiner präsigen Art mittlerweile, also wenn der dafür nicht bezahlt wird, dann macht er es einfach nur, weil er sich selber total geil findet. Der haut ja mittlerweile einen Stuss nach dem anderen raus in den 8 Stunden.
Also da ist es tatsächlich bei dem, also bei den Festangestellten, sage ich jetzt mal, nicht so wie der Weinziel, der halt dann einmal in, weiß Gott, 3 Monaten oder wenn überhaupt da hockt, als Gast quasi. Da sind dann so Hamann und Kallmund, da glaube ich schon, dass es da zumindest ein stillschweigendes Abkommen gibt, dass da einfach was rausgehauen wird, weil die natürlich wissen, naja, wenn ich, also das wird wahrscheinlich so ein Geben und Nehmen sein. Die Leute, die da hocken, wissen, wenn ich immer wieder einen raushau, dann bin ich auf jeden Fall auch nächste Saison vielleicht wieder dabei. Also, ja. Ich finde das sehr.
Und beim Hammern ist das nicht mehr anders zu erklären. Weil das ist mittlerweile nur noch schlimm. Ja. Nach jedem Spiel macht er irgendeine, auch wenn das wirklich ein richtig gutes Spiel war, auch von mir aus von beiden Mannschaften, einfach nur, wie du es eben schon beschrieben hast, in den USA, auch richtig dumm, nur damit er da halt sich dann für feiern lassen kann. Also.
Also in den USA sind es halt dann so Beispiele, also wo wirklich so ganz offensichtlich, aber die Leute fressen es halt trotzdem, ja, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, es gibt, was weiß ich, irgendein Spieler in der NBA hat jetzt 2, 3 gute Spiele hintereinander gemacht, also richtig gute Spiele, keine Ahnung, und dann sagt halt einer von diesen Experten, er ist der nächste Michael Jordan. So. Solche Geschichten halt, also so völlig absurd, wo jeder weiß, ja, also komm, lass die Kirche im Dorf, aber trotzdem, die sagen das nicht im Spaß, sondern sagen das in vollem Ernst und hauen das so raus und dann gibt es halt die Leute, es gibt immer Leute, die drauf anspringen und die dann sagen, ja, hat der sie noch alle, ist doch bescheuert und wenn du auf dem Status mal bist, im Basketball gibt es ein ähnliches Beispiel übrigens, da gibt es hier Charles Barkley, früher wahrscheinlich einer der besten oder insgesamt all-time einer der besten Spieler, die jemals auf seiner Position gespielt haben. Er hat aber sich seit Jahren im Fernsehen einen unfassbar schlechten Ruf erworben, weil er wirklich nur gequirlte Kacke am laufenden Band raushaut, nur polarisierende Scheiße und das Bild bleibt bei den Leuten halt hängen.
Ja. Tja. Wobei bei Dietmar Hamann wirklich das Schlimme ist, da würde mir zuerst tatsächlich noch eine sportliche Situation einfallen.
Lass mich raten.
Obwohl der das so
das macht. Das letzte Tor in Wembley.
Ja, richtig. Ja. Und das ist der Unterschied zu Steffen Freund. Der hat so einen Ton geschossen.
Gut,
weil Dietmar Hamann ist ja sonst auch
nicht. Das muss man Steffen Freund aber auch vorwerfen.
So
doch,
halt,
eine sportliche Situation, die gar nicht so direkt mit ihm in Verbindung steht, aber indirekt. Er hat im Prinzip, sagen ja alle Beteiligten auch, er hat im Prinzip ja das Wunder-Champions-League-Finale 2005 gewonnen.
Ja, das sagen alle Beteiligten.
Doch, das ist wirklich so. Sagen die wirklich?
Ja, ich hab das auch schon mal gelesen.
Also,
ich glaube es halt
dadurch,
nicht.
Dass Rafa Benitez Didi den Deutschen eingewechselt hat in der Halbzeit gegen AC Mailand in Istanbul für den FC Liverpool damals, sagen wirklich beteiligte Spieler, dass das Spiel gekippt hat. Das durch die Einwechslung von Didi Hamann hat sogar Steven Gerrard gesagt.
Ich würde da aber andersrum argumentieren. Das Spiel hat keiner für Liverpool gewonnen. Das Spiel hat Mailand in absoluter Arroganz und nicht zuletzt Andriy Shevchenko verloren.
Ja, denn dem ich es auch wirklich gegönnt habe. Ich kann ihn nicht leiden, ich weiß nicht warum. Ja.
Ja.
In diesem Sinne. Dann wir sehen uns ja in 2 Wochen. Stimmt eigentlich 2 Wochen? Doch, 2 Wochen stimmt, oder? Ich wollte fragen, weißt du auswendig, ob da Bundesliga ist? Oder?
Nein, keine Bundesliga.
Das trifft sich von dem her nicht schlecht, weil ich ja gar keinen Sky mehr habe seit Ende September.
Okay, ja, dann ist ja nicht so verkehrt.
Ich warte noch auf ein gutes Angebot.
Aber ich habe schon geschaut, Samstag könnten wir zum Handball gehen.
Oh, apropos Handball. Wow, das vielleicht als Abschluss.
Ich habe die ganze Folge überlegt, wie ich subtil einbringe.
Ja. Warte, ich such das schnell. Es gibt einen neuen Wiedmann. Und zwar geht es um die B-Junioren und ich muss kurz gucken. Es ist ein. Habe ich dir das geschickt? Ich weiß, habe ich dir das geschickt?
Ja. Ja. Mir hattest du es geschickt, deswegen habe ich gesagt, ich überlege die ganze Zeit, wie ich subtil reinbauen kann.
Also ich lese es mal für alle vor, für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören oder es bei den letzten Malen, warum auch immer, verpasst haben. Es gibt bei der Handballmannschaft meines jetzigen Heimatorts einen Schreiber, der sich hauptsächlich um die B-Junioren kümmert, wo wohl sein Sohn spielt und der wunderbarste Spielberichte schreibt, bei denen es meistens um alles außer Handball geht, beziehungsweise er kulturelle Referenzen einfließen lässt, die manchmal nicht direkt in Verbindung mit Handball unbedingt stehen. Ist das so richtig?
Ja, das ist richtig. Und man muss sagen, mittlerweile schon 1-2 Mal von Hörern gehört, die beliebte inoffizielle vierte Kategorie des Gegenpressing-Podcasts. Also es ist tatsächlich schon so, dass eine gewisse Enttäuschung kommt, wenn nicht eine ein neuer Spielbericht pro Sendung.
Bei wem kommt. Ist die Enttäuschung?
Unter anderem bei Niklas.
Ah, okay.
Der hat immer, oh, jetzt war kein Spielbericht.
Das heißt, er muss jetzt quasi bis zum Ende durchhalten heute, weil jetzt ein Spielbericht kommt, der Handball-B-Junioren. Sollte Papst Franziskus beim Aufräumen unter dem Sofa jemals eine Tafel mit dem 11. Gebot finden? Die B1 weiß, was dort eingemeißelt ist. Du sollst nicht begehren Punkte in Helmlingen. Wenn jedem Anfang ein Zauber innewohnt, umwaberte den Saisonauftakt schwarze Magie. Es war wie verhext, wie sich die B-Boys selbst Knüppel zwischen die Beine warfen. Vom Übertritt beim 7 Meter, Fehlwürfen vom Punkt, Latte, Pfosten, dummen Strafzeiten, Abprallern, die zu 90% beim Gastgeber landeten. Ja. Ah, hier noch. Waren diese Dinge eine Frage von Konzentration, Glück oder Pech? War die Abwehrarbeit vollflächig schwach? Eine Woche zuvor noch als Kathedrale der Defensive geadelt, präsentierte sich der Verbund aus Team, Mittelblock und Goalie als Dorfkirche mit Löchern im Dach und vollgelaufenem Keller.
Ja.
So, warte. So verpufften alle Bemühungen zu einer Aufholjagd wie gute Diätvorsätze vom Silvesterabend am Brunchbuffet vom Neujahrstag. Plopp bei 4-6, Piff bei 7-9, Paff bei 12-16. Man war dran, aber mehr nicht.
Und heute geht es ja wirklich extrem viel um Handball für seine Verhältnisse.
Ja.
Also man kann sich zumindest mal so das Spiel vorstellen, was dahinter steht. Oder
stand. So verpufften alle Bemühungen zu einer Aufholjagd wie gute Diätvorsätze vom Silvesterabend am Brunchbuffet vom Neujahrstag. Plopp, Piff und Paff.
Mein Lieblingssatz ist der
Anstieg.
Sollte Papst Franziskus jemals die Tafel mit dem 11. Gebot unter dem Sofa
finden? Es ist unfassbar.
Es heißt,
du sollst nicht begehren, Punkte in Helmlingen.
Ja, das ist auch bekannt.
Ja, das ist also, ja, also.
Allseits bekannt.
Grüße auch an Papst Franziskus.
Kriegt er auch mal eine Hausaufgabe? Er soll bitte bis zum nächsten Mal mal unter seinem Sofa im Vatikan nachgucken.
Ich glaube, der hat so ein Google News Alert, dass der jedes Mal, wenn sein Name genannt wird, dass der so eine Mail kriegt oder so eine Push-Nachricht auf sein Handy. Und dann hat er das jetzt auch gesehen und ist, denke ich mal, jetzt auch Fan. Ich habe mir übrigens, kann ich dir vielleicht auch empfehlen, es gibt so eine Art Autorenseite immer, und man kann sich per E-Mail immer benachrichtigen lassen, wenn ein neuer Text erscheint. Habe ich jetzt gemacht.
Ja, dann werde ich das auch gleich machen.
Lohnt sich.
Ich mache es nicht. Ich finde es viel schöner, wenn es von dir
kommt. Ja. Ich finde es auch schön. Ich mache es ja nur aus Chronistenpflicht. Also ich würde mich auch gerne überraschen lassen, aber irgendjemand muss es ja alles recherchieren. Vom T-Shirt zur Bärenfellmütze, von 20 Grad auf nahe Null und das nicht mal in 2 Tagen. Gut, Jonas, dann haben wir auch schon geklärt, was wir dann gucken werden. Ja, vielleicht können wir tatsächlich zum Handball gehen. Musst du mich vielleicht vorher nochmal anstupsen, um Karten kümmern, weil in der Schänzle-Hölle, wie es dort heißt, ist es immer recht schwer, an Karten zu kommen, wie man so liest. Ich war ja auch selber erst einmal dort. Aber es ist tatsächlich echt gute Stimmung. Ein Bier ist ein bisschen schwieriger, aber kriegen wir schon hin.
Ja, zur Not nehmen wir einen Flachmann mit rein. Ne?
Ja. Kann man machen. Gut, in dem Fall.
Gut.
Bis die Tage. Wünsche dir was.
Schönes Wochenende.
Ja, tschüss.